Willkommen bei Mein nächster Gast. Ich bin Ahmet Çetiner und heute tauchen wir ein in die Welt der Bewusstseinsentwicklung mit Anton Casagrande. Geboren in Frankfurt, durchlebte Anton eine transformative Reise von Stress und Herausforderungen während seines Zahnmedizinstudiums hin zu einem Leben voller Klarheit und innerem Frieden als Träger des ersten Dan in Taekwondo und als Vater von Anton gelernt, was es bedeutet, loszulassen und im Flow des Lebens zu sein. Heute teilt er seine Erkenntnisse und lädt uns ein, das Leben jenseits von höher, schneller, weiter zu betrachten. Freut euch auf ein Gespräch über das Loslassen, die Macht des Jetzt und Antons Weg zu einem bewussteren Sein. Hier ist Anton Casagrande. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist, Anton.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ich hab eine Erinnerung an dich. Und zwar haben wir uns auf einem Netzwerkfrühstück kennengelernt,
ja.
Wir beide. Mhm. Und dieses Netzwerkfrühstück war so, du saßt auf einem Stuhl, relativ zentral, viele Menschen um dich herum, kamen immer mal wieder zu dir und ich habe dich gefragt, sag mal, was machst du denn eigentlich? Und du hast gesagt, nichts.
Ja.
Ich bin da. Was ist das? Kannst du uns kurz mal über deinen Weg, über deine Bewusstseinsentwicklung kurz aufklären, bevor wir tiefer einsteigen?
Ja. Sind fast zwei verschiedene Sachen jetzt, ne? Aber die Antwort ist eigentlich frei zu sein, also zu erkennen, was übrig bleibt, wenn wir uns von dem verabschieden, was wir glauben zu sein und wer die anderen sind und was Leben überhaupt ist. Ja, und dann stolpern wir plötzlich darüber, dass wir den Sinn des Lebens gefühlt erfüllt haben, ohne dass wir das vorher vielleicht gewusst hätten. Das passiert dann wie automatisch und dann, was musst du dann noch machen?
Ich finde es gerade hochinteressant.
Was musst du dann noch machen?
Manche von euch gucken das als Video an, manche von euch hören das nur. Ich habe Anton die Frage gestellt und dann war eine ganz lange Stille. Ich glaube, daran müssen wir uns gewöhnen, weil Anton plötzlich in sich gegangen ist.
Ja.
Um eine, warum? Um eine... Das ist die Phase, von der ich spreche.
Sehr gut, ja. Warum? Wahrscheinlich, um wirklich ganz bei mir sein zu können und ganz unverfälscht antworten zu können, ohne mich darum zu kümmern, was vielleicht mein Verstand, meine Person davon denken könnte, was ich jetzt sage, was jemand dann denken könnte von dem, was ich sage, sondern einfach nur das sage, was absolut richtig ist. Jetzt für mich zu sagen.
Du bist, wir gehen mal ein paar Schritte zurück. Du bist in Frankfurt geboren und hast aber auch eine ganz lange Zeit in den USA verbracht. Wo bist du in Frankfurt geboren?
Ich bin geboren im Bürgerhospital, ganz genau genommen. Und ich bin aufgewachsen im Ostend, Ostend, Ecke Bornheim. Also, kennst du den Mosorturm?
Ja.
Der ist in der Waldschmidtstraße. Da bin ich groß geworden.
Was war das für eine Kindheit? Wie kann man sich das vorstellen?
Großstadtkindheit, glaube ich. Was stellt man sich darunter vor?
Lass mich raten, du warst auf der Musterschule.
Nee.
Nein?
Nee, ich war auf der Dahlmann-Grundschule. Und das war, vielleicht das fängt, damit fängt es an, also sag ich mal, ethnologisch irgendwie durchmischt in der Klasse, so mit. Das ist ganz normal, also dass sozusagen viele Kinder von verschiedenen Bildungs- und Nationalitäten irgendwie als Hintergründe gibt, war für mich ganz normal, damit groß zu werden. Mich hat sehr irritiert, dass dann nach der vierten Klasse irgendwie es diese Trennung von Haupt- und Realschule und Gymnasium gegeben hat, weil für mich waren mir irgendwie alle
gleich.
Alle, ja, also die einen waren halt besser in der Schule oder haben halt bessere Noten gekriegt, die andere weniger gute, aber ich habe das überhaupt nicht verstanden. So, das weiß ich noch genau, wie mich das irritiert hat, aber genau. Und Skaten im Parkhaus, Computerspielen im Internetcafé, keine Ahnung, Shisha rauchen bei Freunden, bisschen Rapmusik aufnehmen,
Du bist 19
Fußball spielen, Das sind so Pokémon-Kartentausch. Also ich habe jetzt so ein bisschen das nicht chronologisch gut sortiert, aber so, das waren vielleicht so ein paar Eckdaten.
Du bist 1991 auf die Welt gekommen.
Ja.
Das heißt, du bist heute, oh Gott, ich bin so schlecht im Rechnen.
32.
So ist es. Du bist 32. Ja. Was macht man in der, als Frankfurter Ostend-Kind, wenn man beispielsweise die Schule besucht hat und danach nach Hause kommt, als 90er-Kind? Also eigentlich bist du ja ein Millennium-Kind, also Bewusstsein Millennium.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt ja diese Gens, ne? Ich glaube, ich bin Gen Y, glaube ich, noch. Glaube ich, bis 95 gehen. Ich glaube, Millennium sind viel jünger nochmal.
Die sind nochmal jünger, ja, aber ja. Du bist ja, also ich sage, ich bin 90er-Kind, ich bin zwar 78 geboren, habe in den 90ern gelebt.
Ja.
Also, so.
Ja, nach Hause zu kommen. Wie war das? Kommt drauf an, wer zu Hause war. Also, wenn die Oma da war, dann nochmal einkaufen gehen, im Supermarkt, Mickey-Maus-Heftchen kaufen und das lesen oder vorgelesen bekommen, je nachdem noch, wie alt ich war sozusagen. Und manchmal auch mit Freunden einfach nach der Schule nach Hause gehen oder die mit nach Hause nehmen, einfach spielen.
Weil du sagst Oma, hattest du beide Eltern? Hattest du beide Eltern?
Ich hatte beide Eltern, ja.
Aber die waren.
Aber ich hatte auch eine Oma.
Die waren berufstätig. Oder warum hast du jetzt als erstes die Oma erwähnt?
Ja, weil das vielleicht so das am außergewöhnlichsten oder am außergewöhnlichsten waren, sich deshalb besonders eingeprägt hat, dass ich noch genau weiß, wie es war, wenn meine Oma da war, wenn ich nach Hause gekommen bin.
Da gab es besseres Essen.
Wie gesagt, ja, es war auf jeden Fall special. Special. Nee, es war sehr schön. Ja. Genau. Und sonst. Meistens, wenn meine Eltern da waren, dann gab es irgendwie was zu essen, glaube ich, also irgendeine Form von Mittagessen dann oder so. Und dann haben aber meine Eltern entweder arbeiten müssen oder irgendwelche Sachen gemacht. Und dann habe ich dann sozusagen Zeit mit meiner Oma gehabt. Mit meinen Eltern hatte ich dann meistens keine Zeit sozusagen. Ja.
Interessantes Bild.
Ja.
Dein Leben hat dich weitergeführt in den medizinischen Bereich.
Ja. Ja.
Zahnmedizin und USA, was hat das miteinander zu tun?
Gar nichts, nee. Ich war ja nur, habe ja nur ein Auslandsjahr gemacht in den USA. Und habe aber dort sehr, sehr gute Freunde gefunden, weshalb ich dann auch regelmäßig noch dort war und auch Besuch hatte aus den USA in den Jahren danach. Und Zahnmedizin hatte vielleicht nur insofern was damit zu tun, dass wichtig für mich war, was zu lernen, wo ich auf der Welt überall mitarbeiten kann. Was auch überall hilfreich ist. Ne, wenn du jetzt Jurist bist, das ist nicht universell. Einfach. Also vielleicht, dass du eine Vorstellung hast, wie Recht aussehen könnte. Ne, aber wie willst du jemandem in Südamerika helfen? Also gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, keine Ahnung. Aber es ist für mich schon was anderes gewesen in meiner Vorstellung. Zu sagen, okay, wenn ich jetzt Arzt werde oder wenn ich Zahnarzt werde, kann ich theoretisch, was weiß ich, was ich in ein paar Jahren mache, irgendwie auch nach Südamerika gehen, nach Australien gehen, irgendwo hingehen und da werde ich gebraucht mit dem, was ich mache.
Und da zieht es einen zum Zahn, heißt es Zahn?
Eigentlich zur Medizin.
Zur Medizin und weil Zahn besonders einfach ist, nehmen wir Zahn oder warum?
Nö, ist leider nicht. Leider nicht besonders einfach. Nee, zuerst war mein NC zu schlecht. Also ich habe ein 1,7 Abi gemacht, was natürlich gut ist, so, aber nicht gut genug.
Streber. War
für, genau. Aber nicht genug. Ja.
Zu schlecht.
1,7. Zu schlecht, genau. Ja. Und dann habe ich erstmal Zivildienst gemacht, weil es war eh nicht schlimm. Ne? Ich hätte dann halt schon einen Studienplatz gehabt und hätte dann direkt nach dem Zivildienst anfangen können. So habe ich ja erstmal Zivildienst gemacht. Und habe gemerkt, ist nicht so geil. Krankenhaus ist nicht so geil. Meine Schwester hat Medizin studiert und die ist ein paar Jahre älter. Mhm. Und dann hatte ich auch mehr Zeit, das zu beobachten. Habe mir auch gedacht, nicht so geil.
Was ist die Schwester in welchem Bereich?
Die ist Augenärztin.
Augenärztin.
Ja.
Ihr habt euch auf Gesichter eingeschossen irgendwie.
Scheinbar.
Ja? Okay, weiter. Also wir haben Medizin eigentlich im Grunde, aber dann doch irgendwie im Krankenhaus ist nicht so toll, also mache ich jetzt Zahnarzt.
Ich habe gern so eine Fuddelarbeit immer mal gemacht. Also ich hatte ein Hobby, Wargaming, weiß ich, ob dir das was sagt, so Miniaturen, einfach Miniaturen anmalen. Also
ja,
sehr,
verstehe, ja.
Genau, so eine filigrane Arbeit im Prinzip. Ne? Und ich wusste einfach, dass mir das Spaß macht, stundenlang irgendwie da zu sitzen und auf einer Fläche von ein paar Quadratzentimetern zu arbeiten. So. Und deshalb kam überhaupt dann die Idee, okay, Medizin, jetzt nur vor den Büchern sitzen die nächsten Jahre und Krankenhaus ist auch nicht so deins, das macht vielleicht keinen Sinn. In der Zahnmedizin hast du schon relativ früh einen handwerklichen Schwerpunkt im Studium, musst nicht nur über den Büchern sitzen, weil so ein großer Streber war ich dann auch nicht.
Sagen die Streber
meistens. Ja, genau. Ja, genau.
Okay, das heißt, okay, und dann landest du letztendlich, also nach dem Austauschjahr in der USA oder Auslandsjahr in der USA, landest du dann letztendlich in der Zahntechnik und da. In der Zahnmedizin, Entschuldigung, ja. Und da erzählst du von Stress und Versagensängsten während des Studiums.
Ja. Genau. Also es ist einfach so. Dass du in diesem Studium ab dem vierten Semester in der Zahnklinik bist und dort hast du ein relativ straffes Programm einfach. Ne? Es ist auch einfach so, dass du, oder für viele ist es so, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie bestehen. Ne? Also es gibt kaum jemanden, an den ich mich erinnern kann, der absolut davon ausgegangen ist, dass er die Prüfung bestanden hat. Wenn du die Prüfung nicht bestehst, hängt es damit relativ viel zusammen. Du musst teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr warten, bis du den Kurs wiederholen kannst. Also dein Studium verlängert sich um diese Zeit. Aber auch für mich war es einfach eine neue Erfahrung, weil ich bin echt ziemlich reibungslos durchs Abitur durchgegangen. Also ich habe nur so viel gemacht, wie ich Lust hatte zu machen. Ich habe halt irgendwie für mich gemerkt, okay, wenn ich in der Schule, ich muss eh in die Schule gehen. So, wenn ich immer da bin und dort muss ich eh rumsitzen, wenn ich dort immer aktiv bin, kriege ich sehr gute mündliche Noten. Dann brauche ich gar nicht mehr so viel zu lernen, brauche schriftlich gar nicht mehr so toll zu sein, weil ich hatte mündlich so meine 13, 14 Punkte und schriftlich meine 9 bis 10, so, weil ich zu Hause nicht mehr viel gemacht habe und dann kommt das so zusammen, ne? Und es war für mich aber auch, ich weiß noch, ich hatte eine Freundin, die hatte riesen Stress vorm Abitur. Ja, das hat der richtig, die ist auch krank geworden dann, ne, die hat sich richtig viel Stress gemacht. Es war für mich zu der Zeit überhaupt nicht nachzuempfinden. So 0, gar nicht. Warum man sich so verrückt macht dafür, weil das ist ein Selbstläufer. Also schaffe ich auf jeden Fall. Ne? Mhm. Frage ist jetzt, sind es halt 8 Punkte, sind es 10 Punkte, 12 Punkte, ist mir eigentlich egal. Also war es für mich, ne? Und es war überhaupt kein Stresslevel letztendlich. Und dann warst du plötzlich in der Situation, dass du merkst, okay, du musst richtig viel machen. Richtig viel machen und selbst wenn du richtig viel machst, kannst du nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass du es schaffst. So. Und zumindest ist das so das Gefühl, was sich aufbaut. Aber das ging noch, da bin ich ganz gut zurechtgekommen. Dann ab einem bestimmten Punkt hat mich so ein bisschen akklimatisiert. Und im sechsten Semester bin ich Vater geworden.
Oh.
Genau.
Wie alt warst du da?
23.
Wow.
Richtig. Und das war die Kombi. Die Kombi war das Problem. Beziehungsweise war auch die Kombi nicht das Problem, sondern eher meine Art, damit umzugehen. Ja, wenn wir es genau nehmen wollen.
Das ist jetzt aber der Blick von, also
von heute. Genau. Okay. Also das damals war einfach, es war einfach zu viel. Es war einfach zu viel. So. Vor allem, weil du kannst dir das vielleicht so vorstellen, dass ich zu der Zeit ganz stark verstandesdominiert war. Also ich habe super, super, super viel gedacht und viel Aufmerksamkeit. Meine ganze Welt bestand aus meinen Gedanken ausschließlich, fast ausschließlich. Ja, also da ging, und ich habe sehr viel Kampfsport gemacht, jahrelang.
Habe ich das eben richtig ausgesprochen? Erster Dan.
Ja.
Im Taekwondo.
Genau. Ja.
Für die wie mich, die das nicht wissen, was das ist, erklärst du kurz.
Taekwondo?
Nee, Taekwondo, okay, aber erster Dan.
Ja, das ist ein Schwarzgurt. Also der kleinste, der erste Schwarzgurt.
Ah, okay, es gibt also noch Stufen.
Genau, du kannst dann, wenn du jetzt zum Beispiel eine Kampfsportschule gründen willst, mit einem offiziellen Taekwondo, mit dieser Association das machen willst, dann brauchst du, glaube ich, einen dritten Dan. Ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Aber also da gibt es Abstufungen. Dann die höheren, die sind dann nur noch Ehrenauszeichnungen, ne, weil du so und so viele Jahre für diesen Sport dich irgendwie eingesetzt hast und so weiter. Aber das sind die Meister gerade im Prinzip so.
Okay, also das mit dem, ich sag mal salopp, verprügeln kannst du mit dem ersten Dan schon ziemlich gut.
Weiß ich nicht. Habe ich noch nie.
Hast du nie angewendet?
Doch, aber niemanden verprügelt. Hab zweimal damit gefühlt eine Situation irgendwie gestoppt, aber niemanden verprügelt so.
Gedankenwelt, bleiben wir mal ganz kurz an dem, du hast eben einen interessanten Begriff benutzt, den ich so in der Form zwar schon mal gehört habe, aber noch nie mich damit beschäftigt habe. Das war gedankengesteuert. Oder was hast du da gesagt gerade?
Kann ich dir nicht mehr sagen.
Kannst du nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall.
Verstandesdominiert, habe ich vielleicht.
Verstandesdominiert, richtig, ja, genau. So, richtig. Das war. Sind wir das nicht alle irgendwie?
Also, ja, absolut.
Ja. Also ist das aber schlecht, das zu sein, verstandesdominiert?
Jein. Wie ist es noch? Die Dosis bestimmt das Gift. Ne? Oder was zu viel ist, ist zu viel. Also es gibt einfach ein zu viel in allem. Ja, und auch ganz einfach gesagt, dein begriffliches Denken, also das, was du für deinen Verstand hältst, für dich, ne, diese Stimme in deinem Kopf, wenn du nachdenkst sozusagen, ne, das findet in einem Teil deines Gehirns statt. Also auf deinen Körper betrachtet ein relativ kleiner Teil deines ganzen Körpers. Okay? Mhm. Wenn du jetzt nur damit beschäftigt bist, geht deine ganze Aufmerksamkeit und mit deiner Aufmerksamkeit deine ganze Energie in diesen Teil. Und garantiert rutschst du ins Ungleichgewicht. Das geht rein physiologisch schon gar nicht anders aus meiner Perspektive. Ja, weil, warum folgt Energie der Aufmerksamkeit? Für alle, für die das vielleicht nicht klar ist. Ganz einfach, hast du jemals für etwas, was viel Energie von dir gebraucht hat, keine Aufmerksamkeit aufwenden können? So, das geht ja nicht. Ne? In dem Moment, wo du etwas Energie geben willst, musst du dem Aufmerksamkeit geben. Das geht Hand in Hand einfach. Ne? Wenn ich etwas Aufmerksamkeit gebe, gebe ich dem meine Energie. Dann kann ich die da reinstecken. Sozusagen. Das passiert automatisch. Ja, und so ist es eben auch mit der Gedankenwelt. Ja? Dann merke ich gar nicht, dass vielleicht irgendwas in meinem Körper ins Ungleichgewicht gerät, weil ich bin so mit meiner ganzen Aufmerksamkeit in meinen Gedanken, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, den Rest von meinem System irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Vielleicht auch nur intuitiv. Das ist einfach eine Verschiebung. Und mir hat eben der Kampfsport ermöglicht, mich gut zu fühlen. So, und mir war es gar nicht so klar, wie wichtig das war für mein Wohlbefinden. Ne? Aber wenn du ich habe teilweise zweimal am Tag trainiert einfach. Ja? Und da bist du ausgelastet einfach. Ja? Auch dein Stresslevel, deine Stresshormone, ist alles einfach auf diese Art und Weise harmonisiert. Und das ist halt auf Dauer keine Lösung, weil irgendwas passiert, dass du es halt nicht mehr machen kannst. In meinem Fall haben sich meine Lebensumstände so verändert, dass ich, vielleicht hätte ich noch was machen können,
durch das Sicherheit, Kind?
Durch das Studium und das Kind. Mhm. Also es fing an mit, okay, ich muss in der Zahnklinik so viel machen und dann sowieso, da habe ich schon fast nicht mehr trainiert und dann mit Kind noch on top, vorbei, komplett. Es war auch für mich so, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, um mich sicher zu fühlen, so viel Kampfsport machen zu müssen. So, das heißt, da war auch noch dieser, ich habe das ausgelebt komplett, ne? Das war dann irgendwie okay, aber ich habe nicht gemerkt, dass mir komplett ein ganz wichtiges Ventil einfach weggebrochen ist, als ich das nicht mehr gemacht habe. Und ein ganz wichtiger Ausgleich einfach weggefallen ist. Und der Grund, warum ich so einen großen Ausgleich gebraucht habe, war eben, weil ich so verstandesdominiert gewesen bin. Und das sind wir, wie du gesagt hast, schon alle, aber es gibt natürlich Abstufungen. Ne? Das ist für jeden Thema, würde ich definitiv sagen. Aber für manche ist es noch viel mehr Thema als für andere. Ja. Und du wirst auch bestimmt Leute kennen, wo du das so ein bisschen sagen könntest.
Ja, ich selbst. Ja, natürlich, weil ich sitze ja ganz oft hier in diesem Raum und in der meisten Zeit auch alleine oder zu Hause im Homeoffice auch alleine. Und ich merke schon, ja, wenn du so oft mit deinen Gedanken alleine bist, dann ist das schon ziemlich einseitig. Denn wenn mein Sohn ab und zu mal zu mir kommt oder meine Frau zu mir kommt und wir über irgendetwas reden und plötzlich eine andere Idee auftaucht, etwas, eine andere Aussage, eine andere Perspektive auftaucht, merkt man schon ziemlich schnell, wie bereichernd das sein kann. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt dieses Gespräch hier gerade zu zweit führen, stell dir vor, wir führen das zu dritt, auch dann ist wiederum eine andere Diskussion, eine andere Dynamik drin in dem Ganzen. Und deswegen kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Aber es braucht ja die Erkenntnis.
Ja.
Und ist es diese Erkenntnis, die dich dazu bewogen hat, Antworten auf diese Situation zu suchen? Oder wie ist das passiert?
Die Auswegslosigkeit, das Gefühl der Auswegslosigkeit. Also das hat sich so zugespitzt, dass ich an den Punkt gekommen bin, mir nicht mehr vorstellen zu können, wie ich noch leben kann, wenn es so weitergeht.
Reden wir hier auch von finanziellem Druck?
Nein, erstmal nur, also reines körperliches Überleben. Also nicht finanziell, sondern reines körperliches Überleben, weil ich mich so hundeelend gefühlt habe mit 23, so, dass für mich klar war, wenn sich nichts ändert, ist vorbei. Weil mit so einem Gefühl, mit so einem Zustand kannst du nicht leben. Aber also das war für mich unmissverständlich spürbar in dem Augenblick, ne, dass das nicht funktioniert. Also auch wirklich Überleben nicht funktioniert, ne? Dass das komplett krank macht, dass du nicht mehr in der Lage bist, irgendwie für dein Überleben zu sorgen, rein physiologisch auch, so intuitiv gespürt. Ja. Und gleichzeitig kam auf eine ähnliche Weise die Eingebung, das muss doch auch gar nicht sein. Also, oder mehr wie eine Frage auch. Muss es wirklich so sein? Also ist es wirklich so? Ne, dieses, ich weiß es nicht, weil ich fühle mich gerade so, aber irgendwie kann es doch nicht sein, dass es so sein muss. Nur weil ich jetzt Vater bin und nur weil ich dieses Studium mache oder so. Oder grundsätzlich, dass man überhaupt, egal warum, sich so fühlen muss. Ja.
Aber ich versuche nachzuvollziehen, was genau dich da so unter Druck gesetzt hat. Ich meine, wir kennen alle Lebenssituationen. Mhm. Jeder von uns steckt in seiner eigenen Realität, in seiner eigenen Lebenssituation in irgendeiner Form drin.
Ja.
Nur gibt es ja auch eine Lebensrealität. Es gibt ja auch die Realität, die um uns herum ist. Das bedeutet, du solltest ja, einen Job haben, du solltest arbeiten, du solltest für deinen Unterhalt sorgen. Wenn du Vater bist, Mutter bist, solltest du für deine Familie sorgen, für deine Kinder sorgen. Ja. Du brauchst eine Wohnung und. All diese Sachen zusammengerechnet, fällt natürlich auch ein finanzieller Druck mit rein, ja, aber klar. Unabhängig von dem finanziellen Druck, okay, will ich ja nicht irgendwie, keine Ahnung, ich will ja nicht einen Job machen, den ich nicht machen mag. Mhm. Ja, so. Und so kommt dieses Gefühl der Unzufriedenheit auf einen und die Perspektivlosigkeit auf einmal. Also Perspektivlosigkeit, natürlich, ich könnte mich jetzt reinhängen und könnte das jetzt machen. Aber es funktioniert nicht, beziehungsweise ich bin nicht glücklich damit, ich bin nicht froh über die Situation. Und wie hast du es dann geschafft, ich nehme mal an, dass es eine ähnliche Situation war, also ganz viele Probleme auf einmal und du hast kein Licht am Ende des Tunnels gesehen irgendwo. Kann man das so beschreiben?
In dem Augenblick? Genau, also das ist ja wie so ein Weg. Du merkst, der Weg, auf dem du dich befindest, führt nirgendwo hin. Mhm. Das war klar.
Du weißt, wir haben hier auf dem Tisch eine Glocke.
Ja.
Und wenn dir etwas zu persönlich wird oder ich etwas sage, wo du sagst, das müssen wir erklären, das müssen wir anders machen, dann bitte tipp auf diese Glocke drauf. Und wir stoppen und sprechen darüber. Oder wir skippen das Ganze. Hattest du Suizidgedanken?
Nein.
Wie bist du dann aus dieser Situation rausgekommen? Was hast du getan?
Ich ergänze aber ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, warum man die hat in dem Moment.
Suizidgedanken.
Richtig. Konnte ich total verstehen. Konnte ich total nachempfinden. War nun für mich nicht das, was in mir passiert ist in der Situation. Mhm. Aber ich wusste sofort, okay. Verstehe ich.
Also der Ausweg daraus ist doch viel einfacher, oder? Mhm. aus so einem Suizidgedanken. Ich habe keine Ahnung, ich hatte nie Suizidgedanken. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass man die hat. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke und sage, weißt du, dann scheiß doch auf alles, was auf der Welt ist. Geh auf irgendeinen Berg, kauf dir eine Ziege,
genau.
Und versuch da irgendwie weiterzuleben.
Richtig. Ja.
So, und du hast aber einen anderen Weg gewählt, aus deiner Situation herauszukommen, richtig, die nichts mit Suizid zu tun gehabt hat. Und das ist jetzt das Interessante, dein sogenannter Wendepunkt eigentlich.
Der war ja jetzt schon.
Der war schon.
Das war der Wendepunkt.
Aber das gab das ja Maßnahmen. Das ist eine Erkenntnis. Du bist ja heute ein ganz anderer.
Unwichtig.
Interessant. Erklär mir das.
Erkenntnis. Und die Konsequenz aus dieser Erkenntnis zu ziehen. Der Rest, das falls into place. Der Rest falls into place. In dem Moment, wo du diese wo die Erkenntnis da ist und du die Konsequenz daraus ziehst oder lebst, umsetzt, wie auch immer, dann wird es offensichtlich, weil eigentlich ist das alles schon längst da, die ganzen Möglichkeiten sind schon da, die ganzen Möglichkeiten auch anders mit sich umzugehen sind da, die ganzen Möglichkeiten anders zu denken sind da, die Möglichkeiten anders zu sein sind da. So, weil das machst ja du. Das ist alles da und du wirst es anfangen, Stück für Stück in kleinen, also vielleicht auch in erstmal ganz banalen Schritten, wie bei mir, erstmal wieder ein bisschen Sport machen. So zweimal die Woche. Bisschen mehr gucken, dass ich Sachen esse, mit denen ich mich gut fühle. So absolute Basics. Nicht mehr rauchen. Nicht, dass ich viel geraucht hätte, aber so gelegentlich. Ne? Das hat mir schon nicht gut getan. Auch lassen. Einfach, das waren so die ersten Basic Steps, wenn wir jetzt über die reden wollen. Ne? Aber das war ja überhaupt nicht der Grund, warum das funktioniert hat. Sondern der Grund war, dass es eine Erkenntnis gab, die unmissverständlich einfach aufgenommen wurde in mir. So, ich habe dann nicht nochmal den Call gebraucht. Es hat gereicht. Es hat mir einfach gereicht. Enough's enough.
Aber dann ist doch, also ist es, du warst in dieser Situation durch dein Denken, durch die Art und Weise, wie du dich gefühlt hast.
Immer in dem, dein Seinszustand, so wie du dein Leben empfindest, so wie du dich fühlst, jetzt ist immer nur Ausdruck von deiner Wahrnehmung.
Es ist interessant, dass du es sagst, weil ich hatte heute wirklich einen richtig beschissenen Tag.
Ja, du hast es angekündigt.
Es ist gerade 11.30 Uhr, wir haben uns getroffen um 10.30 Uhr.
Ja.
Ich kann dir schildern, wie mein Tag beginnt. Ich bin viel zu spät aufgewacht, Gott sei Dank war ich schon vorbereitet auf das Gespräch. Dann musste ich mit dem Hund Gassi, dann ist die Leine abgegangen und der ist abgehauen. Ich musste ihm hinterherrennen. Ich bin ihm hinterhergerannt, habe ihn eingefangen. Dann, gut, alles klar, zu Hause alles erledigt, dann komme ich hierher, sag, okay, erstmal raus zu einer Zigarette. Scheiße, meine Zigaretten sind aus. So, also gehe ich ins Studio und gucke, ist hier alles vorbereitet. Ich sehe, da, du siehst diese Paneele an der Wand.
Ja.
Zwei dieser Paneele waren runtergefallen. Auf einmal. Die hängen seit ungefähr 3 Jahren hier. Und heute Morgen sind zwei dieser Dinge einfach umgekippt und hier lagen auf dem Tisch. Du siehst am Radio die Kratzer. So, also
wow.
Habe ich mich hingesetzt, habe ich die Dinge aufgehängt, gehe in die Küche hier vorne. Und was passiert? Da steht an dem Wasserspender, den wir hier haben, wo du einfach drauf drückst und letztendlich die Sprudelwasser und alles Mögliche ziehen kannst, steht dann da, keine Ahnung, Wasserstopp aktiviert und ich gucke unten auf dem Boden, Pfütze. Pfütze, weil dieser Wasserspender ausläuft. Jeder ist reingetreten, drumgetreten, keinen hat es interessiert, scheiße.
Wow.
Was ist hier los? So, und all diese Sachen zusammengenommen, sage ich mir, wie beschissen kann eigentlich eine Woche beginnen? Und jetzt denke ich die ganze Zeit, alles, was jetzt darauf folgt, kann eigentlich nur beschissen sein.
Ja.
Hilf mir raus.
Hilf dir raus.
Aber wie?
Erkenne, dass du selbst völlig grundlos das Label und die Einordnung vornimmst. Fängt ja schon damit an, dass du es bist du mit einem guten Gefühl aufgestanden? bevor du, oder hast du einen guten Schlaf gehabt irgendwie? Gab es schon mal heute den Punkt, wo du sagst, ah, schön, wird ein schöner Tag und dann sind diese Sachen passiert? Oder war es schon?
Nee, ich habe, glaube ich, fünfmal die Schlummertaste betätigt.
Fünfmal die Schlummertaste. Okay, macht nichts. Also fängt damit an, mal ganz einfach gesagt, das als Problem wahrzunehmen, dass die Leine reißt und du hinterher rennst. Ne? Ist ein Abenteuer, könnte man auch sagen. Du hast mal was erlebt, du hast auch was, was du jetzt erzählen kannst. Du hast dich vielleicht auch mehr bewegt, als du es normalerweise morgen tun würdest.
Korrekt.
Morgens tun würdest.
Korrekt.
Genau. Ja. Ja, also könnte man auch sagen, ja geil, hat's mal, seit wie vielen Jahren, weiß ich nicht, bist du mal wieder so schnell am Rennen gewesen. Keine Ahnung, wie schnell du rennen musstest, so, um deinen Hund einzuholen. Aber vielleicht hast du alles gegeben, ich weiß es nicht.
Na, nee, es war weit, aber nicht schnell. Ja.
Okay, war weit, aber nicht schnell. Na dann, war es ein kleiner Dauerlauf. Auf jeden Fall ist ja erstmal interessant, warum man überhaupt ein Problem daraus macht. Hilft es was? Ne? Ich meine, du musst ihn sowieso einfangen. Das ist ja schon eine Sache.
Mhm.
Ja, gut, und jetzt machst du auch noch ein Problem draus. Dann hast du gleich zwei Sachen.
Ja gut, die Sorge ist ja da. Der könnte jetzt auf die Straße rennen, ein Auto könnte ihn überfahren. Brauche ich am Morgen vor dem Podcast mit Anton Casagrande gar nicht.
Richtig.
Ja,
ja genau. Richtig. Aber es ist ja immer, und da merkst du aber auch wieder, warum der Verstand eben das Thema ist. Weil wo bist du ja in dem Moment? Ne? Du bist in Projektion, in Vorstellung und in dem Fall sogar in Negativen. Siehst ihn schon so auf der Straße liegen, halb am Verbluten so vom Auto, keine Ahnung. Ne? Und mal zu erkennen, dass das Problem macht. Das macht das Problem. Du könntest genauso in einem Moment, wo die Leine reißt und du hinterher rennst, dich richtig, richtig gut fühlen.
So wie so, in so einem Liebesfilm. Ich renne über das Feld
oder nicht,
und so.
Vielleicht auch nicht, aber vielleicht einfach ohne Problem. Du erkennst einfach die Notwendigkeit in der Situation. Okay, und jetzt? Und es ist ja auch an sich ein etwas Erfüllendes darin, wenn man eine Notwendigkeit erkennt und sozusagen in seine Kraft geht, ne, dieses in seine Kraft gehen und das Meistern an sich ist schon zufriedenstellend. Das reicht völlig. Also, wow, okay, das ist passiert, ich habe es trotzdem geschafft, ich war trotzdem pünktlich. Du warst pünktlich hier.
Ja, war ich.
Ich bin so, ne, also.
Aber bin ich dann zu negativ eingestellt? Es gibt da eine Handbremse bei dir, die das erkennt irgendwie?
Aber gut, das sind jetzt so Konditionierungsfragen, ne? Aber du rennst diesen Konditionierungsversuchen hinterher, wenn du nicht die Wurzel erkennst. Ja, weil es gibt ja viele so, okay, dann positiver denken und ein bisschen meditieren für positive Gedanken und positive Assoziationen und sowas, aber das ist gegen Windmühlen.
Ich habe noch ein bisschen Problem mit der Waage. Also man könnte jetzt sagen, okay, die Situation ist so.
Ja.
Der Hund ist, also die Leine ist jetzt abgegangen.
Das wäre ein bisschen stoisch.
Und okay, die Situation ist so und ich kann sie jetzt nicht ändern.
Ja.
Also gebe ich mich mit der Situation so zufrieden und renne ihm jetzt hinterher. Weil ich muss ihn ja sowieso einfangen.
Ja, wobei zufrieden geben klingt auch schon so ein bisschen so, muss ich mich jetzt zufrieden geben. Oder meinst du mit zufrieden geben wirklich ein Annehmen aus vollem Herzen?
Nehmen wir mal an, wir nehmen das Wort annehmen. Ich nehme die Situation an. Mhm. Aus vollem Herz würde ich jetzt nicht sagen, weil es scheiße hinterher zu rennen. Ne? Aber ich nehme die Situation an, erkenne das Problem, ich muss ihn einfangen oder ich sollte ihn einfangen. Ist eine scheiß Situation, aber ich tue das jetzt und renn los.
Jetzt hast du aber ja schon gesagt, es ist eine scheiß Situation.
Okay, ich glaube, wir brauchen ein paar Sessions. Okay, du hast recht. Aber könnte dieses Gefühl, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Nehmen wir mal an, ich habe nicht gesagt, Scheißsituation. Ja. Oh, okay, die Situation ist gut, ist so. Ich renne jetzt dem Hund hinterher.
du bist einfach voll in deinen Gedanken. Auch so in dem Moment. Verstehst du? Du erzählst eine Story dazu. Dir in dem Moment. Ne? Und jetzt arbeitest du damit, und das meine ich mit der Wurzel, ne? Weil im Moment arbeitest du damit, okay, ich färbe die jetzt anders. Ich mache da eine sweete Story draus. Ja? Aber diese Anstrengung brauchst gar nicht und die wirst du auch nicht ewig aufrechterhalten können. Vor allem, weil es dann meistens anfängt, warum musst du überhaupt eine positive Story daraus machen?
Was bedeutet dann annehmen?
Ja, annehmen bedeutet, gegenwärtig zu sein. Das heißt, zu erkennen, dass die Situation so einzuordnen, die Leine ist gerissen, mein Hund ist weg, ich habe gleich das Podcast, und so weiter, die, so wie du sie wahrgenommen hast, nur eine Wahrnehmung ist, nur aus Begriffen und Worten gebildet, die erstmal nichts mit der tieferen Lebensrealität zu tun hat, die immer jetzt ist und in der sich nichts verändern wird, egal, ob du pünktlich zum Podcast kommst oder nicht. Ja. Und wo auch nichts verloren geht. Ja. Egal, was passiert. Man muss ja zu Recht sagen, du wirst deinen Hund wahrscheinlich überleben. Vielleicht aber auch nicht. Hoffentlich, könnte man sagen, für deine Kinder. Na, aber hoffentlich überleben unsere Kinder uns beide.
Ja.
Ja, wer weiß das? Jetzt sitzen wir hier. Vielleicht bräuchten sie uns gerade. Kann man das so sagen? Nee, weil bräuchten wär falsch. Aber da merkt man, theoretisch gibt es für den Verstand, worauf ich hinaus will, theoretisch gibt es für den Verstand auch immer eine Möglichkeit, sich verrückt zu machen. Theoretisch.
Ne? Aber ist das nicht gefährlich? Also gefährlich im gesellschaftlichen Sinne gefährlich. Kannst du?
Ja, sehr gut. Her damit.
Sagen wir mal, ich versuche es mal ein bisschen einfacher. Aber ja. Nehmen wir mal an, ich entwickle mich zu diesem Menschen. Und man könnte es ja salopp sagen, es ist alles egal. Also nicht, es ist vielleicht, ja? Also,
ja.
Und ist das nicht gefährlich für mich zum Beispiel oder für dich, für wem auch immer, wenn mir plötzlich alles egal wird?
Ah, sehr gut. Ah, sehr gut. Ja, Familie, Verantwortung. Mhm. Ja. Das ist der Unterschied zwischen egal und Freiheit. So. Egal, ich definiere das jetzt mal so. Ne? Und der Unterschied, auf den ich hinaus will, ist der Unterschied, ob das aus dem Ego kommt, also aus der Vorstellung von dir als Person, die sagt, ist doch eh alles egal, ich kann jetzt machen, was ich will, ich kann so meinen Ego-Film leben, scheiß auf alles. Mhm. Ne? Dann natürlich, aber das ist auch gar nicht das, worum es geht. Also dann ist es natürlich, führt es zu Problemen, wenn man es so nennen will. Ja? Mhm. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Ne? Sondern anders betrachtet, wenn wirklich nichts kaputt gehen kann, kannst du dir auch mal die Frage stellen, was wäre, wenn der Sinn des Lebens schon erfüllt wäre? So. Genau. Und da reden wir dann über eine Freiheit, ja, die dich ermächtigt, einfach in jedem Moment aus vollem Herzen leben, sein, und erschaffen zu können. Und das heißt auch, dass du, und das ist eben der Unterschied, ne, weil das ist, hat nichts jetzt mit Ego-Fantasien zu tun. Es hat auch, ist ganz viel oft, was dem Ego überhaupt nicht gefällt, was man dann machen würde oder macht.
Ne? Es ist, verstehe ich das richtig? Ich versuche mich mal in das reinzuversetzen, was du gerade sagst. Ja. Was ist, wenn der Sinn des Lebens erfüllt? Also ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist 14, meine Tochter ist 9 Monate. Mhm. Ich habe eine Frau, wir sind glücklich verheiratet und wir haben ein Haus. Und jetzt könnte man meinen, du hast deine Kinder, du hast quasi die Fortpflanzungsaufgabe erfüllt. Nehmen wir mal das als Sinn des Lebens, wenn es das wäre. Und im Prinzip lebe ich jetzt heute nur noch in einer Bonuswelt.
Ja, wobei natürlich du dann den Sinn des Lebens an Umstände knüpfst. Ne? Was es natürlich nicht ist.
Diese Zwischenwelt, von der du da redest, die versuche ich gerade zu greifen und da komme ich nicht rein.
Tja, da kann, und das ist jetzt der Witz, da kannst du auch gar nicht reinkommen. Da kann ich auch gar nicht reinkommen, wenn ich von mir als Anton spreche. Und du kannst da auch nicht reinkommen, wenn ich von dir als Ahmed spreche. Richtig ausgesprochen?
Ja.
Cool. Ja, weil, und das ist eben der Unterschied zwischen dir als Person, also als wer du glaubst zu sein, deinen Gedanken über dich, deinen Vorstellungen von dir und deinen Vorstellungen und Erwartungen an dich und an das Leben und von dir, und dir, wenn du all diese Sachen weglässt, wenn du all diese Sachen weglässt, was bleibt?
Wie lange muss man über so etwas nachdenken?
Gar nicht.
Das ist so die Antwort, die du mir gegeben hast. Was machst du eigentlich beruflich? Und du hast gesagt, nichts. Ich bin da. Interessant, deine Webseite oder dein Unternehmen, du hast ja, du bist ja Berater, beziehungsweise, kann man das Coach nennen, Berater, was du machst?
Irgendwie muss man es nennen, ja.
Heißt School of Nothing.
Ja.
School of Nothing, die Schule des Nichts.
Richtig.
Und tatsächlich, du schreibst Rechnung, oder?
Ja.
Es ist Wahnsinn. Ja. Also, wundervoll. Also, du bringst mir bei, also wenn man es ganz salopp...
Ne? Ich mache aus nichts Geld, oder?
Du bringst mir bei, nichts zu tun und kassierst dafür Geld. Ist das so?
Da siehst du mal, wie wertvoll das ist. Jein.
Bevor du das sagst, hochinteressant. Mhm. Ich fand das eine sehr erstrebenswerte erstrebenswerte Geschichte für mich. Als ich dich kennengelernt habe, ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe.
Ja.
Und ich bin ja nun irgendwie so ein Tausendsasser, sagt man irgendwie. Ne? Da mal, hier mal was und hier mal da.
Bunter Hund.
Ja, so. Mhm. Genau. So nennt mich mein Sohn mittlerweile. Mhm. Und die Idee zu lernen, sich davon frei zu machen,
ja,
die war richtig interessant.
Sehr schön.
War sehr verlockend.
Aber? Nichts. Oder kein Aber?
Kein Aber. Okay. Und ich möchte von dir
ist
wissen,
sehr verlockend,
warum ist das, was ist das Verlockende daran?
Weil du jenseits deiner Vorstellungswelt sowieso schon existierst und dieser Teil, der noch den Traum der Form träumt, wenn du es so sagen willst, wahrnimmt. Beziehungsweise du jetzt in diesem noch in dieser Verstrickung auch irgendwo wahrnimmst, diese Sensing, ne? Du sensst, du nimmst wahr, da ist noch was, da gibt's noch was. Mhm. Irgendwas, was vielleicht ganz, ganz wichtig sein könnte, wenn man von wichtig sprechen will. Oder was einfach etwas in dir aufweckt. Auch, ne, dass du merkst, okay, da ist irgendwas dran, vielleicht. Ja, und irgendwas macht es mit mir, das zu hören, dass ich in mir mal danach suchen möchte. Einfach so jetzt mal ganz diffus gesagt. Ne, also, weil es war ja auch eine relativ diffuse so von der Frage, ne, was da passieren könnte, aber das hat was damit zu tun, dass du in Kontakt kommst, jetzt in dem Fall mit mir, und das machen, viele Leute kommen ja in Kontakt mit mir, ne? Und manche reagieren so und manche halt auch nicht, ne? Aber in dem Moment, wo du so auch darauf reagierst, heißt es, du nimmst schon etwas
wahr. Da ist eine Sehnsucht.
Ja, da ist schon eine, wenn du so willst, eine Bereitschaft, aber jetzt nicht für mich, sondern für dich.
Mhm.
Also dich nochmal auf einer anderen Ebene kennenzulernen.
Mhm.
Jenseits von dem schon, was du glaubst und wer du glaubst zu sein. Zu schauen, ist da überhaupt noch was?
Nehmen wir mal an, ich bezahle die Beratungsgebühr, die erste. Ich meine, irgendwie muss es ja benennen, ne?
Ja.
Letztendlich wird da am Ende des Tages gibt es da Steuern für und es wird eine Rechnung erstellt. Aber
genau.
Nehmen wir mal an. So. Wie beginnen wir das?
Wie beginnen wir das?
Wie beginnen wir das? Und vor allem, warum bist du aus Offenbach? Also. Musst du dann nicht irgendwo
auf dem Berg leben?
Ja.
Ich finde, das macht es eigentlich viel geiler. Weil das ja die gelebt, oder es muss nicht Offenbach sein. Aber es kann natürlich genauso Offenbach sein wie auf dem Berg sein, wenn du die wenn es wirklich real ist, dass alles nichts und nichts alles ist. Jetzt. Ne? Nehmen wir mal an, es ist wirklich real für mich. So. Mhm. Ja, jetzt so als Zuschauer. Mhm. Dann ist natürlich das. Kein Unterschied, ob ich jetzt auf dem Berg bin oder in Offenbach. Macht keinen Unterschied. Und das ist toll, ne? Weil dann käme ja jetzt eigentlich schon fast die nächste Frage. Was mache ich dann überhaupt noch? Was macht man denn noch?
Was
man, genau. Ja. Dasein. Ja, und aus Liebe, Leichtigkeit und Lebensfreude alles zum Ausdruck bringen, was jetzt dran ist. Jetzt. Und das können auch Podcasts sein, mit dem Hund Gassi gehen sein, Zeit mit der Familie, ein neues Business. Aber nur dann, also immer jetzt und immer dann, wenn du merkst. Und das ist der, und jetzt kommen wir zum Fluss eigentlich gerade. Ne, das ist so, aber ich habe, glaube ich, irgendwas übersprungen an Frage.
Nö, du hast, eigentlich wollte ich, im Prinzip ist das Gespräch gerade so interessant für mich, dass ich den reduktionellen Teil eigentlich gar nicht so interessant finde. Aber es sind so Begriffe wie Eckhart Tolle. Ich glaube, ganz viel von dem, was wir gerade gehört haben, stammt auch von seiner Theorie.
Das kann man so nicht sagen, weil es ist nicht seine Theorie, es ist auch nicht meine Theorie. Ne? Wenn man jetzt sagen will, okay, wer hat es zuerst gesagt, dann kommst du irgendwo in Richtung Buddha, Hindu, so alte Yogi-Schriften, also mit denen kenne ich mich nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen, aber das sind mit Sicherheit dann, oder Daoismus, ne, da kommen wir so in diese, wer hat zum ersten Mal sowas in die Richtung aufgeschrieben und gesagt und so, ne? Und das Interessante ist aber, dass auch jeder, der das geschrieben hat, nie behauptet hätte, dass er das als Person sozusagen, dass es jetzt so wie du irgendwie dann deine Idee patentieren lässt. So, das ist jetzt meine Theorie, so Stempel drauf, ja, weil so funktioniert es nicht. Ne? Du bringst etwas aus dieser Verbindung zu dir selbst zum Ausdruck, aus einer Wahrheit heraus, wo es für dich keinen Unterschied in deinem Sein gibt zwischen dir und irgendwas anderem. So, also ist das sozusagen für dich nicht, genau, aber Eckhart Tolle bringt das sehr, ja, aus derselben Quelle in anderen Worten, anders geformt zum Ausdruck. Und das ist ja auch das Schöne, dass in jedem Ausdruck, wo das zum Ausdruck kommt, kommt es nochmal anders. Das ist auch dieses unbeschreiblich schöne, ewige, kreative im Sein. Immer anders. Und dadurch aber auch, und das ist auch gut, weil das dadurch wieder etwas ist, was wieder wahrgenommen werden kann, was vielleicht wieder einen neuen Ausdruck hervorrufen kann. Ne? Und jetzt kommen wir schon ganz tief eigentlich auf die Seinsebenen, aber es sind letztendlich die natürliche Freude am Leben, sich auszudrücken und überhaupt zu sein. Ne, offensichtlich ist ganz viel im Universum, sozusagen. Ne? Also, warum ist überhaupt irgendwas? Ne? Aber das ist jetzt vielleicht sprengt den Rahmen, aber ne, es gibt offensichtlich ein natürliches Ausdrucksbedürfnis des Lebens. So. Und das Bedürfnis, einfach sein zu können. Einfach, weil das Leben ist offensichtlich auch gleichzeitig einfach.
Es gibt Situationen, und da waren wir eben, da nutzt man die Begrifflichkeit im Flow sein. Du warst gerade im Flow, bis du dich quasi selbst unterbrochen hast mit dem, ich habe, glaube ich, irgendwas übersprungen. Und was ist Flow aus deiner Sicht und warum ist Flow nicht immer da? Das hast du als Themenschwerpunkt heute Abend hier gesetzt. Und das würde ich gerne erfahren. Was ist überhaupt Flow?
Flow ist der gelebte Zustand aus dem Einssein. In meiner Definition. Der Begriff auch super viel in anderen Zusammenhängen angewandt und so. Verstückelt, aber letztendlich ist es das, worum es geht. Und ich glaube, jeder kann zumindest dahingehend zustimmen, dass es ein Zustand ist, wo man das Gefühl hat, dass alles on point ist. Irgendwie alles greift in, jedes Zahnrad greift ineinander, alles falls into place. Ne? Und
ja,
das ist Flow.
Also das Gegenteil von dem, was ich heute Morgen hatte.
Genau. Und jetzt kommt aber der Punkt, auch der erste. Nehmen wir mal an, ne, ich sage jetzt hier, ich hätte jetzt gerne eine Tasse Tee. Nochmal. Heißt es nicht, dass ich den Flow unterbreche. Wenn, dass ich jetzt eine Tasse Tee brauche oder mir wünsche, das wäre, was jetzt aus ehrlichem Herzen ich zu dir sagen würde. damit ich weiterhin im Flow bleibe. Na, für den Verstand, aus der Verstandsperspektive ist es eine Unterbrechung. Na, es ist ein, okay, wir brechen den Flow des Podcasts ab und, na, aber das ist ja eine Vorstellung davon, wie sowas abzulaufen hat.
Möchtest du eine Tasse Tee?
Nein.
Okay. Das hätte nämlich schwerwiegende Folgen, weil für den Export des Videos neuer Schnitt und ja, das nochmal so exportieren, sind ungefähr 6 Stunden Arbeit, die dadurch entstehen, durch die Tasse Tee. Das Wahnsinn, ist der Verstand.
Oder? Genau, richtig.
So, und deswegen will, aber trotzdem.
Hätte jetzt nichts mit Flow zu tun an der Stelle. Mhm. Hätte natürlich auch Teil des Flow sein können, dass du sagst, hey, lass uns doch die 20 Minuten machen und danach, weil sonst ist es viel zu aufwendig, das Ding zu schneiden. Wer hätte auch nicht, nein, gehört auch zum Flow.
Mhm.
Nein gehört auch zum Flow.
Aber es sorgt doch für eine gewisse Missstimmung.
Ha, ja, kommt drauf an. Ne? Ist es ein Ja, ich möchte das nicht? Oder ist es ein Nein?
Aber ich finde, ich habe die Situation ganz gut gemeistert, indem ich dich gefragt habe, ob du wirklich eine Tasse Tee möchtest.
Ja, also.
Ja?
Ich weiß nicht, ob es gemeistert werden musste, aber ich finde, so gesehen meisterst du auch jeden Augenblick deines Lebens. Immerhin bist du da.
Aber in dieser Flow-Situation, die haben wir, glaube ich, die spüren wir alle irgendwann mal.
Ja, genau.
Ich habe das ganz oft mal, wenn ich mal wieder aktiver Basketball spielen würde, zum Beispiel. Ja,
geil.
Gelangt man durch das Basketballspielen, ich habe keine Ahnung, es liegt am Rhythmus des Balles wahrscheinlich, ganz oft in diese Situation, nicht immer, aber bei jedem Spiel oder Trainingsstunde oder sowas hat man so 1, 2, 3 Mal diesen
Flow.
Das ist, da funktioniert so, und deine Schritte passen.
Und jetzt gehen wir mal zusammen rein und jetzt erforsch mal vielleicht und sag mal, ob du sagen würdest, in diesem Moment bist du da mit deinen Gedanken beschäftigt. Bist du dabei, wenn ich den Schritt jetzt aber falsch mache, dann werde ich hier intercepted und dann habe ich Ballverlust. Und
nein, es ist ein Gefühl.
Genau.
Es ist ein.
Du bist synchron. Du bist eins mit dem Augenblick, letztendlich. In dieser kurzen Sequenz bist du. Und das ist auch ein ganz intuitives Handeln. Ne? Du machst dann keinen Plan dafür, wie du jetzt den Dreier wirfst. Oder so, ne? Du wirfst ihn aus einem Gefühl heraus. Dieses Gefühl steht ein bisschen für die Verbindung zum Augenblick in diesem Moment.
Aber bedeutet das nicht gleichzeitig auch, dass ich den Flow trainieren muss? Weil um diesen Rhythmus zu haben beim Basketball, also dass der Schritt passt, dass gleichzeitig auch die Ballbewegung passt, die Handbewegung passt und der Sprung passt, muss ich doch vertraut sein mit den Bewegungen.
Das sind jetzt zwei verschiedene Ebenen. Ne? Mhm. Das eine ist, du mischst jetzt sozusagen die Flow-Ebene auf der Ausdrucksebene. Also, dass es in der Vorstellung vom Spielfluss her float, mit dem Seinszustand des Flows.
Also ist der Spielzustand eigentlich
Das ist etwas, was überhaupt nur sein kann.
Das Resultat.
Genau. Nur dann kann es sein, aber auch nur dann, wie du schon gesagt hast, oder nicht nur dann, aber für so ein ganzes Spiel. Ne? Gibt es da Perfektion. Ne? Also auf dieser Ausdrucksebene ist es ja auch immer, da könnte immer noch etwas anders sein. Ne? Aber es ist ja ein Gefühl, dass in dem Moment alles bestmöglich geschieht. Michael Jordan hätte es vielleicht basketballtechnisch besser gemacht.
Viel besser. Viel, viel besser.
Aber trotzdem hat es so ein Flow-Gefühl. Also es ist unabhängig davon, ob der Verstand sagt, es geht auch technisch besser. Sondern es ist eine Verbindung.
Also unterscheidest du zwischen der mentalen Flow-Stärke und der physischen Flow, des physischen Flows?
Nein. Ich unterscheide zwischen der Vorstellung, was das bedeutet, und dem, was, weil jetzt kommen wir nämlich genau zum Knackpunkt. Warum ist Flow nicht immer? Weil wir denken, er wäre so und so. Deshalb ist er nicht immer. Weil du bist im Flow und es läuft und dann passiert eine Sache, die passt nicht zu deiner Vorstellung von Flow und dann bist du raus. Also aber du bist raus, ja.
Weil ich gedacht habe.
Ja. beziehungsweise weil du dich an deiner Vorstellung orientiert hast, wie es eigentlich zu laufen hat. Das heißt, Denken ist nicht böse. Absolut nicht. Aber es ist auch nicht mehr als Denken. Es sind Worte, es ist Vergangenheit. Es konditioniert aus der Vergangenheit. Und das kann man nutzen, wie auch immer, aber es hat nichts damit zu tun, wer du bist, was du bist und vor allem, was Leben ist. Es sind einfach Worte.
In diesem Flow-Zustand, nur um das nochmal zu beschreiben, weil das wirklich echt was ist, was mich brennend und wirklich sehr interessiert. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich bleibe in dieser Basketballbewegung, weil ich das so dort oft erlebt habe tatsächlich. Ist es wie diese Matrix-Situation. Es ist wie dieser, kannst du dich an den Sprung nehmen? Ja, nicht die Pille, sondern es ist eigentlich dieser, entweder das Runterbeugen von Neo, wo er sich so auf dem Rücken, oder am Anfang des Films der Sprung von Trinity,
ja,
wo sie in die Höhe springt und dann quasi die Kameras quasi um sie drehen, aber sie quasi alles sieht und jede Sekunde einfach verlangsamt. Das ist das Gefühl, von dem ich spreche. Also diese, während ich den Ball auf den Boden auf den Boden werfe quasi, ja, um ihn dann wieder aufzufangen, kann ich quasi die Sekunde, die es ja dauert, die ich normalerweise gar nicht so wahrnehme, plötzlich in 15 Einzelteile einteilen.
Ja.
Und jeden Einzelteil dieser Sekunde kann ich in diesem Moment, in diesem Flow-Zustand, kann ich beeinflussen. So, und wie bist du öfter im Flow als ich?
Keine Ahnung.
Also, mir passiert das nicht sehr oft. Also,
ach so,
aber also,
nee, es ist schon Lebensgefühl.
Ja.
Also, ist auch. Das Tolle ist auch, wenn du an dem Punkt bist, dass du weißt, das ist jetzt eine Riesenhilfe für dich, wenn dein Flow abreißt. Weil erstmal, es ist ja allgemein gesagt erstmal schmerzhaft, wenn der Flow abreißt. So, ah fuck, so jetzt läuft es nicht mehr. Ne?
Mhm.
Okay. Wenn du erkennst, dass darin eine Hilfe liegt, nämlich dich über diese Turbulenz darauf hinzuweisen, dass du dich wieder verloren hast in den Dingen.
Also wie wenn die Leine reißt bei meinem
Mund. Dann ist es ein Reminder. So, und du, für dich ist es gar kein Problem. Dann bist du schon frei davon, dich damit zu identifizieren. So nach dem Motto, wenn Anton jetzt hier gut im Flow ist im Podcast, also keine Ahnung, was das heißen soll, gutes Podcast macht, ne, dann ist alles gut, ne? Und wenn nicht, dann ist aber nicht gut, ne, sondern du bist frei davon und alles, was passiert, was vielleicht so eine Turbulenz erzeugt, hilft dir wieder, mehr zu dir zu finden. Weil sie entsteht ja dadurch, dass du dich verlierst in den Dingen. Dadurch, dass du wieder anfängst zu sagen, ah, fuck, das hätte aber anders laufen müssen. Und dann wirst du wieder darauf aufmerksam, hey, warum habe ich da jetzt eigentlich ein Problem draus gemacht an der Stelle? Womit wir beim Loslassen wären.
Ich habe heute eine Botschaft von dir, lautet Learn to let go.
Richtig.
Das hat ganz viel mit dem zu tun, was du vor ein paar Sekunden gesagt hast.
Richtig, genau. Weil du lässt los von der Vorstellung von etwas und jemandem. Du letztendlich lässt du los, deine Aufmerksamkeit auf einen kleinen Teil zu reduzieren. Du lässt los davon, die Welt auf Vorstellungen und Begriffe und dich selbst auf Vorstellungen und Begriffe zu reduzieren. Du hörst einfach auf. So, was machst du beim Loslassen? Du öffnest dich.
Mhm.
Wenn du was in der Hand hältst, okay, wie lässt du etwas los? Du lässt es los, okay, aber du öffnest.
Aber wir haben gelernt, auch da ist es ein Unterschied zwischen egal sein und loslassen.
Ja, du kannst es nicht forcieren. Genau, sehr gut. Oh, stark. Super, sehr gut. Gut aufgepasst. Richtig. Ja, wie sehr lässt du los, wenn du es... Du kannst nicht erzwungenermaßen entspannt sein. Verstehst du? Weil wie entspannt bist du, wenn du erzwungenermaßen... Ich bin ganz entspannt. Wir sind alle ganz entspannt. Okay. Ja, habe ich schon erlebt. Kannst du kennst bestimmt auch.
Naja, kommt ja in jeder Stresssituation. Entspann dich.
Ja, ganz entspannt jetzt.
Was schier unmöglich ist, ja. Aber immer wieder gefordert wird.
Ja, oder lustigerweise, also man kann es ja auch fordern, ist ja okay, aber wenn dann gesagt wird, also suggeriert wird, ich bin ganz entspannt. Also, du bist nicht entspannt.
Ja.
So, ja. Da bist du dann nicht der Einzige in dem Moment, ne, sondern der andere dann genauso. Aber ja, genau, du kannst es nicht forcieren. Du kannst es nur loslassen. Ja, kannst es erlauben. Kannst aufhören. Damit eigentlich unglaublich viel Energie in etwas reinzustecken, was platt gesagt nicht zufriedenstellend ist.
Warum hast du es nicht auch, das, was du da machst, warum hast du es nicht auch meditieren genannt, so wie ganz viele andere?
Ah, das ist voll wichtig.
Du nennst es School of Nothing.
Ja.
Und es hat so eine Art von, naja, das Gefühl in mir sagt, diesem Mann Geld zu geben, dafür, dass er mir beibringt, nichts zu tun.
Sehr geil.
Ist schon...
Da waren wir nämlich vorhin. Ja. Darauf bin ich nicht eingegangen. Was passiert eigentlich beim Erstgespräch?
Ja.
Genau.
Ja.
Nichts. Nein. Nee. Also.
Ich komme gar Warte. Nicht.
Ich komme. Ja. Ja, ist auch ein Konzept. Nee. Nein, es ist ja ein... So, das, was du willst, das, worum es geht, worum geht es in der School of Nothing? Leichtigkeit, Liebe, Lebensfreude. Verkaufe ich die? Nein. Kannst du die kaufen? Nein. Kannst du nicht. Wo entsteht Leichtigkeit, Liebe und Lebensfreude? Hier und jetzt. Die entsteht, wenn du zu dir selbst gefunden hast. So. Wie findest du zu dir selbst? Loslassen. Kann jemand für dich loslassen? Kann ich für dich loslassen? Kann ich nicht. Kann ich dich begleiten? Kann ich dich einladen? Kann ich dich darauf hinweisen? Das kann ich.
Da kommen wir.
Wie mache ich das? Da sein. Gutes Vorbild.
Ist das nicht eine Lebensaufgabe?
Ja, voll.
Also wenn ich jetzt
genau
den 24-Monats-Vertrag bei dir unterschreibe, ich nehme an, den scherzhaft, ne, den gibt es wahrscheinlich nicht, aber
den gibt's nicht.
Ist es dann nicht ein Garant dafür, dass ich das, also aus deiner Perspektive, dass ich das weiterhin machen muss? Also aus meiner Perspektive wäre es so, es erscheint mir unheimlich schwer. Ich sehe gerade einen Riesenberg vor mir.
Ja.
Also es ist
das Schwerste auf der ganzen Welt. Obwohl es das Leichteste auf der ganzen Welt ist. Weißt du, geil, da, oder?
Ja, das ist schon wieder dieses spirituelle. Schick Energie ins Weltall und Weltall schickt die Energie zurück.
Wieso gibt es dich und das Weltall? Da hast du schon das Problem. Siehst du? Und genau so ist es.
Okay.
Genau das ist es. Und der Punkt ist einfach, nee, warum? Ich kann es dir erklären. Weil es ist das Leichteste, weil du es ja schon bist. Du bist ja jetzt. Also, es kann nicht in dem Sinne schwer sein, dass du irgendwo hin musst, irgendwas aufwendig herstellen musst. Es ist ja genau das da, was du suchst, sozusagen. Das scheinbar Schwerste, weil gefühlte Millionen Jahre der Konditionierung etwas anderes wollen. So. Im Prinzip ist das Schwere, aufzuhören.
So. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Gibt es etwas, was du... Wir neigen uns dem Ende und ich möchte da nochmal eine Gelegenheit geben, am Ende nochmal etwas an die Zuhörer, an deine Zuhörer, an unsere Zuhörer zu richten. Gibt es da etwas, was du auf den Weg geben möchtest?
Außer loslassen lernen.
Ich meine, im Prinzip haben wir den Kern der Sache schon.
Haben wir schon. Mhm. Es kann nichts kaputt gehen. Wo ist die Kamera? Da. Es kann nichts kaputt gehen. Kann nichts kaputt gehen.
Das war das kürzeste Statement, was ich gehört habe. Aber ja, tiefgründig. Du hast recht.
Ich glaube, das ist, wenn man für alles, wenn alles andere noch nicht empfänglich ist, kann, glaube ich, aber das schon was Gutes tun.
Und es gibt keine Stufen. Jedes, alles, was du machst, also jedes kleine Fitzelchen, was du angehst, an Loslassen, ist im Prinzip schon ein Erfolg, oder?
Ja und nein. Ne, weil wenn du nicht an den Kern der Sache rangehst, dann drehst du dich halt im Kreis. Dann lässt du was los, dann kommt was Neues, dann lässt du was los, dann kommt was Neues, dann lässt du was los, dann kommt was Neues. Aber alles, jedes Mal, wo du zu dir gefunden hast, weil du wirklich die Wurzel losgelassen hast, ist ein Gewinn. Weil jede dieser Sekunden macht etwas. Verändert was. Ist ein ist Erfüllung einfach. Ist Erfüllung. So.
Wo können dich die Menschen erreichen? Wie finden wir dich?
Oh, das ist schön. Ihr findet mich auf YouTube, wenn ihr ein bisschen schauen wollt, was ich so mache manchmal. Ihr findet mich auf meiner Webseite. Ihr könnt auch ein kostenloses 15-Minuten-Gespräch über nichts. Nein, ihr könnt auch ein kostenloses 15-minütiges Gespräch mit mir einfach buchen über die Webseite und einfach schauen, was vielleicht für euch hilfreich ist. Das, was ich für sehr hilfreich halte, startet wieder am 19. Januar. Mhm. Am 19. Januar ist ein dreiwöchiger Kurs, der jetzt eigentlich auch schon eigentlich ein Halbjahresprogramm geworden ist. Noch nicht offiziell, also 3 Wochen Kurs steht. Aber ich habe gemerkt, es ist eigentlich besser, zumindest vorzubereiten, zu sagen, hey, committe dich doch lieber für ein halbes Jahr, um dich noch damit zu beschäftigen, weil einfach es gezeigt hat, wenn man nach 3 Wochen, wo man intensiv daran arbeitet, komplett auf sich allein gestellt ist danach, das nicht hilfreich ist. So, für manche kann es total fein sein, ne, deshalb schreibe ich es keinem vor, aber das ist auf jeden Fall geil. Das ist super.
Und ist das ein Gruppenkurs oder ist das?
Ja, genau. Okay. Also sind 10 Leute, maximal 10 Leute. Und es gibt halt Vorgespräch mit mir, dann Gruppengespräch, dann gibt es vorbereitete Inhalte, dann gibt es Einzelgespräche während der Wochen und das Ganze wiederholt sich 3-mal. So. Und wieder, ne, zum Glück hast du es vorhin so schön angesprochen, ich konnte es einmal so aufschlüsseln, ne? Es geht nicht darum zu behaupten, da Lebensfreude verkaufen zu können oder für jemanden loslassen zu können. Aber du nimmst dir darüber die Zeit, dich angeleitet mit dir zu beschäftigen. Und vielleicht jemand sagt, hey, guck doch mal da. Und dann, du musst natürlich gucken. Und dann, was dann passiert, das ist alles deins. Ja, aber es braucht oft gar nicht mehr.
Anton, es war ein hochinteressantes Gespräch.
Ich fand es super schön.
Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und ich hoffe, wir konnten über Themen sprechen, die dich auch, über die du auch gerne sprichst. Also für mich war es hochinteressant. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, ich würde gerne eine 3-Stunden-Session daraus machen.
Oh ja.
Aber du weißt, wie das mit Podcasts und Verbreitung und Reaktion von Menschen ist. Das ist nicht immer empfehlenswert. Aber gerne können wir ein weiteres Mal zusammenkommen.
Super.
In Zukunft, denn ich glaube, da steckt noch ganz viel in dir, was erzählt werden muss, beziehungsweise worüber geredet werden muss. Und ich danke dir ganz groß, ganz herzlich für dieses großartige Gespräch.
Wunderschön. So. Hab dem eigentlich nur noch Liebe hinzuzufügen, die du auch schon reingebracht hast. Aber überhaupt heute in so einem, hier einfach darüber sprechen zu können und dann zu wissen, es gibt Leute, die das hören, die sich dafür interessieren, du interessierst dich dafür, lang genug, um mit mir das Gespräch zu machen und damit auch für dich wiederum und besser geht's nicht. Besser geht's nicht.
Anton, vielen Dank.
Sehr gerne. Das ist so eine epische Musik. Ich habe erst gedacht, als du den Test